Hi zusammen, ich bin's Matze und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das GärtnerInnenherz begehrt. Und wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht, aber natürlich versuche ich auch, ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute bei mir ist Carina. Hallo Carina.
Hallo Matze.
Man kann sehr viel über dich erzählen, aber ich glaube, das machst du am besten selber, weil du kennst dich ja wahrscheinlich sehr gut.
Das mache ich gerne. Also, mein Name ist Carina, ich komme aus dem schönen Bayern, genauer gesagt aus Oberfranken, bin dort Mama von zwei Zwillingsmädchen, bin hauptberuflich Grundschullehrerin und habe vor einigen Jahren da auch meine Leidenschaft zum Bloggen gefunden. Daher habe ich einen Grundschulblog und seit vielen Jahren bin ich jetzt auch bei Instagram tätig.
Wow, okay, genau. Und da fragt man sich natürlich, was hat das denn jetzt mit Garten und Gärtnern zu tun? Dein Grundschulblog heißt Grundschultante, das ist richtig, ne?
Ja.
Da folgen dir sehr, sehr viele Eltern und Kinder wahrscheinlich auch. Aber tatsächlich schaue ich da erstmal drauf und sehe gar nicht so viele Pflanzen. Erzähl mal.
Genau, also ich entwickle ganz viel Material für Lehrer, für Kinder, für die Eltern zum Üben. Und da sind unter anderem auch Sachen für einen Schulgarten dabei, also Schilder oder Lesesachen zum Thema Schulgarten. Ich habe selbst in der Schule auch die Schulgarten-AG, die ich leite. Und daher kommt das Thema Garten trotzdem im schulischen Bereich ein bisschen vor.
Und daher kommt auch unsere Idee, mit dir einen Podcast aufzunehmen, um nämlich zu schauen, wie kann man Garten und Kinder, aber auch vielleicht Garten und Zwischenmenschlichkeit kombinieren, um ein schöneres gemeinsames Miteinander zu gestalten oder zu kreieren. Ja, cool. Dann erzähl doch vielleicht am besten mal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Du hast es ja schon so angerissen, aber vielleicht Schritt für Schritt.
Genau, also nach dem Studium zum Grundschullehramt bin ich natürlich auch gleich an den Schulen eingestiegen, bin dann schwanger geworden mit meinen Zwillingen. Dann durfte ich natürlich nicht mehr in die Schule, da hat die Ärztin nicht mit sich reden lassen und mir hat es natürlich sehr gefehlt. Daher kam die Idee, ich will weitermachen in dem schulischen Bereich, ich mache einen Blog, ich entwickle weiterhin Material, stelle das allen Kollegen kostenlos zur Verfügung, die das nutzen möchten. Und ja, ein paar Jahre später bin ich dann eben auf Instagram auch noch gekommen, um dort auch spontan aus dem Alltag eigentlich Sachen zu zeigen. Genau, und so zum Gärtnern, muss ich sagen, war mein Daumen vorher nicht sehr grün. Bevor wir ein Haus hatten, dann kam der Hausbau und auch der erste eigene Garten. Und tatsächlich ist da die Leidenschaft gewachsen. Also wir verbringen ganz, ganz viel Zeit außen, wir probieren alles im Garten aus und lieben es auch. Vielleicht kommen da die Wurzeln von meiner Mama ein bisschen durch, die nämlich schon immer sehr große Gartenliebe hatte und das jetzt bei mir vielleicht auch zum Vorschein kommt.
Ich finde es total schön, dass du sagst, du kommst eigentlich quasi wie die Jungfrau zum Kinde zum Gärtnern. Also da hast du das früher gar nicht gemacht, weil genau so geht es ja den meisten von uns. Ich bin auch kein gelernter, ausgebildeter Gärtner, sondern finde es einfach mega spannend, mich dem ganzen Thema voller Inbrunst zu widmen. Und so machst du das ja dann wahrscheinlich auch. Aber wahrscheinlich ist dann auch einiges schiefgegangen. Hast du deinen größten Garten-Fail direkt zu Anfang?
Ja, natürlich gibt es viele Garten-Fails, wenn man vorher noch nichts dazu gemacht hat. Wie wir unseren Garten angelegt haben, haben wir eine ganz große Fläche zum Beispiel mit Rasengitter belegt, dann dort Schotter eingefüllt, Erde drauf, Gras angesät. Wir pflegen dieses Stück tatsächlich sehr, sehr intensiv, weil man es immer zu gießen muss. Der Rasen verbrennt ganz leicht. Unser Hintergedanke war, wir stellen dort mal ein Auto drauf. Also seit 6 Jahren stand kein einziges Auto auf dieser Fläche. Es war tatsächlich umsonst bisher.
Okay, alles klar. Und es hat euch nur mehr Arbeit verschafft sozusagen.
Genau, ja.
Ja, okay. Da könnte man sich ja durchaus mal nochmal dran machen vielleicht. Wie hat sich denn oder wann ist dir denn der Gedanke gekommen, dass so ein Garten auch helfen könnte, weiß nicht, auf pädagogische Art und Weise mit Kindern zu arbeiten?
Ja, in der Schule haben wir einen Schulgarten, der leider etwas verwildert ist. Und nachdem ich zu Hause so viel Spaß im Garten habe, habe ich dann gesagt, ich übernehme gern die Aufgabe mit dem Schulgarten. Mit den Kindern ist es einfach super. Die wollen die Natur auch erleben, am besten mit den Händen in die Erde rein, alles ausprobieren, selbst auch graben lassen, schmecken und was es so zum Ernten gibt, probieren. Und ich finde, ganz stark lernen die Kinder auch da den Wert der Pflanzen schätzen? Also woher kommt denn die Gurke eigentlich? Wie lange dauert das? Wie lange muss ich die großziehen und gießen und mich drum kümmern, bis so das Produkt zum Schluss auch für die Kinder da ist? Also dieser Werdegang von den Pflanzen ist ganz spannend für die Kinder auch.
Und also vielleicht bin ich da ein bisschen zu skeptisch, aber ich stelle mir vor, wie so eine 20-köpfige Grundschulklasse in euren Schulgarten kommt, die wollen und machen, wie du es schon beschrieben hast, aber manchmal ja auch direkt schon, ohne dass man vorher die Chance hatte, was zu sagen. Und dann geht manchmal vielleicht viel mehr kaputt, als heile bleibt. Wie gehst du denn damit um?
Ja, das muss man natürlich in Kauf nehmen. Das, was kaputt geht, passiert immer. Es ist natürlich auch ein Lerneffekt. Wenn dann so eine Pflanze abgeknickt ist, dann sind die Kinder natürlich auch bisschen geknickt und traurig und lernen daraus, dass man vielleicht die auch ganz vorsichtig umsetzen muss und auch nicht zu viel Wasser, nicht zu wenig Wasser. Das entwickelt sich tatsächlich mit der Zeit.
Du hast gerade schon erwähnt, dass die Kinder den Wert von Pflanzen kennenlernen. Inwiefern lernen sie denn noch andere Werte im Garten oder beim Gärtnern kennen?
Mhm. Auf jeden Fall dieses Zusammenhalten, gemeinsam ein Projekt durchziehen, auch auf andere verlassen. Also wir haben dann den Garten angepflanzt. Natürlich muss er gegossen werden im Sommer. Wir haben eine Stunde Schulgarten AG in der Woche. Es reicht nicht, wenn wir einmal in der Woche die Pflanzen gießen. Dadurch haben wir einen Gießplan entwickelt. Die Kinder müssen sich aufeinander verlassen, dass wirklich jeder sich an seine Gießtage und an die Gießzeiten hält. Und ja, das Projekt dann eben auch zum Gelingen kommt.
Stellst du fest, also ich meine, du lebst ja nicht nur mit Kindern zusammen, sondern wahrscheinlich auch in einer Partnerschaft, dass es mit Kindern leichter zu arbeiten ist als mit Erwachsenen, oder hält sich das die Waage?
Ich würde sagen, das hält sich die Waage. Also die Kinder sind natürlich offen für alles, probieren alles, wollen immer mitmachen. Mit meinem Mann zu Hause, ja, wir wissen genau, wer hat welche Aufgaben im Garten. Da läuft es eigentlich ohne große Kommunikation. Es ist ja auch einfacher. Natürlich macht es mit den Kindern auch sehr, sehr viel Spaß.
Du merkst vielleicht, dass die Frage einen Hintergrund hat, weil ich mitunter auch schon erlebt habe, dass es mit anderen Erwachsenen gar nicht so einfach ist zu kommunizieren, oder gerade wenn man sich um ein gemeinsames Projekt kümmert, Rollen aufzuteilen, an die sich dann auch jeder halten muss. Das ist ja manchmal eine ganz komplizierte Angelegenheit. Inwiefern können denn Pflanzen oder so ein Garten dabei helfen?
Ja, also bei uns zu Hause gibt's feste Bereiche. Also mein Mann ist der größte Rasenliebhaber, glaube ich, den es gibt. Es gibt einen bestimmten Düngeplan, Bewässerungsplan. Das ist seine Leidenschaft. Also da fährt er mit sämtlichen Geräten auf und kümmert sich daher auch um alles, was die Wiese, wobei Wiese darf ich gar nicht sagen, es ist ja fast ein Kunstrasen bei uns. Und alles, was an Pflanzen, Sträucher, Bäume und sonstigen Blumen im Garten vorhanden ist, das ist dann mein Bereich.
Schön aufgeteilt. Dann kommt man sich nicht ins Gehege beziehungsweise ins Beet. Dann lass uns mal noch ein bisschen weiter in die Kinder und in die pädagogische Gärtnerei gehen. Gibt es bestimmte Pflanzen oder Gartenthemen, die sich besonders gut für Kinder eignen, und warum?
Ja, also ich habe in der Schule ganz viel Wert auf so Naschpflanzen gelegt, dass wir kleine Tomatenpflanzen haben, Mini-Gurken, Snack-Paprikas, also sowas, was die Kinder tatsächlich auch gleich dann von der Pflanze abzupfen und probieren können. Das eignet sich natürlich immer gut. Auch Obststräucher, Johannisbeer, Erdbeerpflanzen, das ist super. Auch Kräuter sind tatsächlich immer ganz gut. Die kann man super zubereiten danach zum Essen, zur gemeinsamen Brotzeit. Und auch Steine zum Beispiel kann man dazu bemalen, dass man die Kräuternamen draufschreibt, die mit den Kindern gestaltet. Dann hat man gleich ein bisschen die Namen auch noch fürs Beet. Und eine super Pflanze finde ich eigentlich immer auch die Kartoffel. Die ist sehr pflegeleicht, finde ich. Also mit meinen eigenen Kindern zu Hause habe ich das auch festgestellt. Wir werfen ein paar Kartoffeln rein. Die Pflanze ist jetzt nicht die schönste, okay, aber dann zur Erntezeit, die Kinder, die wühlen in der Erde, die sammeln die Kartoffeln, die werden dann sauber gebürstet, und ja, eine tolle Aktion, und den Kindern macht es auch riesig Spaß.
Klingt mega spannend und auch so, dass man das eigentlich am liebsten direkt ausprobieren will. Wie ist das denn jetzt angenommen? Ich bin jetzt Papa und möchte gerne, weiß ich nicht, mit meiner Tochter und meinem Sohnemann da jetzt gemeinsam eine Pflanze anpflanzen und auch und dann irgendwann ernten vielleicht. Worauf müssen wir achten? Weil ja nicht jeder jetzt eine Gartenvorerfahrung hat.
Genau, also am besten sind natürlich pflegeleichte Pflanzen da zu verwenden, die mit Gelinggarantie. Natürlich gehören da ganz viele Faktoren dazu. Wenn ich eine Pflanze nicht gieße, dann gelingt auch tatsächlich keine. Was ich auch ganz gut finde, ist, wenn das Beet oder der Ort, wo die Pflanze angepflanzt werden soll, auf Kinderhöhe ist. Also nicht irgendwie ein Hochbeet, wo die Kinder auch gar nicht rankommen, sondern entweder ein Hocker davor oder tatsächlich ein niedrigeres Hochbeet, dann können die da gleich mitarbeiten. Gut, giftige Pflanzen sind natürlich auch nicht empfehlenswert. Und von daher, ja, sämtliches Obst, Gemüse, Beeren kann ich tatsächlich empfehlen, ja.
Ja, ich würde gerne noch ein bisschen konkreter reingehen und vielleicht, wenn du hast, 3 konkrete Tipps zum kinderfreundlichen Garten. Hast du irgendwelche für Einsteigerinnen? Was hättest du gerne vorher gewusst oder was würdest du ganz konkret nehmen?
Ja, also wenn man den kinderfreundlichen Garten zu Hause anlegt, darf man auf keinen Fall vergessen, die Kinder brauchen ganz viel Platz für Spielgeräte. Das hätte ich natürlich auch gerne vorher ja, gewusst haben wir es eigentlich, aber dann trotzdem realisiert, wie viel Platz eine Schaukel, ein Trampolin, ein Stelzenhaus, eine Wippe, ein Sandkasten, plötzlich ist der Garten voll. Also kinderfreundlich, ja. Die Kinder lieben es natürlich, wenn sie so viel Spielmöglichkeiten haben, die brauchen auch richtig viel Platz. Also das ist auf jeden Fall große Fläche, damit sich die Kinder da austoben können, was ganz, ganz wichtig ist.
Ja.
Dann, ja, Hochbeet, Kinder, für die Kinder zugänglich machen. Also unser Hochbeet ist hier sehr hoch geworden, tatsächlich leider. Ich selbst brauche auch einen Hocker, um ranzukommen. Dadurch haben die Kinder auch ihren eigenen Hocker, damit sie mit hochkommen und auch damit buddeln können. Und natürlich haben wir auch die Ausrüstung für meine Mädels zu Hause. Also sie haben auch Gartenhandschuhe und ihre Eimer und Schaufeln, damit sie da das gleiche Werkzeug wie die Mama haben und mitmachen können.
Okay, und jetzt wird's langsam ein bisschen schwieriger. Nämlich zum Beispiel, Pflanzen brauchen Pflege, wenn Pflanzen eben Pflege brauchen. Es gibt halt bestimmte Zeiten im Jahr vor allen Dingen, wo man sich dann auch mal langsam drum kümmern muss. Es gibt aber auch Kinder, die manchmal einfach keine Lust haben. Und dann hat man selber in der Woche vielleicht nur an 1 oder 2 Tagen Zeit. Und genau an den Tagen haben jetzt aber die Kinder keinen Bock. Wie gehe ich denn da damit um, wenn die jetzt wirklich gerade nicht wollen? Also ich meine, dann kann man sie auch schlecht zwingen, oder?
Genau, man kann sie nicht zwingen. Wenn sie gerade nicht in der Stimmung dafür sind, dann würde ich die Kinder auch tatsächlich einfach lassen. Wichtig ist tatsächlich immer Vorbild sein. Wenn die Kinder sehen, die Mama geht raus in den Garten, die kümmert sich drum, die bringt da was mit rein, ist vielleicht doch ganz spannend, ich schaue trotzdem mal mit raus. Also so das Vorbild als Elternteil ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man selber sagt, ich gehe lieber vor den Fernseher oder ans Handy und der Garten soll Garten sein, dann ist es für die Kinder natürlich auch nicht so spannend außen.
Und ganz nebenbei, obwohl man eigentlich geplant hatte, was für die Kinder zu tun, tut man auch was für sich. Merkst du das für dich auch, dass dich der Garten beruhigt oder dass er dir, weiß nicht, Erholung bietet?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, es ist trotzdem immer so eine kleine Anstrengung für den Körper auch, wenn man auf allen Vieren durchs Beet robbt und da Unkraut zupft. Aber ich freue mich vor allen Dingen an dem Ergebnis, was zum Schluss auch rauskommt, dass es wieder schön ausschaut, gepflegt ist, irgendein Strauch geschnitten ist. Und ja, nach stressigen Tagen gehe ich natürlich auch gerne in den Garten raus. Wir haben uns eine Gartenbank gebaut mit so einem weißen Baldachin-Dach drüber und sitze ich gern, schaue mir den Garten an, trinke auch vielleicht mal was oder esse ein Eis im Sommer. Also auch ein Ort der Erholung.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ich meine, wenn Kinder das sehen, dann entwickeln sie ja wahrscheinlich auch natürlicherweise ein Interesse daran. Lass uns nochmal zurück in die Schule gehen. Wenn da die Kids nun im Unterricht haben, dann müssen sie ja, ist ja auch klar. Die werden ja aber, nehme ich mal an, auch relativ schnell eine eigene Begeisterung entwickeln. Du hast eben schon gesagt, so kleine Gemüsesnacks oder sowas, die ihr dann da anbaut. Ist das auch so ganz konkret das Ziel, schnell etwas zu entwickeln, wo die Kinder dann vielleicht Spaß dran haben oder ein Ziel sehen können? Sowas wie, ja, dann können wir die Paprika natürlich demnächst auch essen oder sowas. Also
ja.
So einen ganz konkreten Plan sozusagen zu geben und schaut mal, das, da wird es dann hinführen.
Genau, es ist schon von Vorteil, wenn es auch zügig geht, weil wenn es über Wochen sich zieht, verlieren die Kinder natürlich auch irgendwann das Interesse. Beim Schulgarten ist natürlich auch immer das Problem, dass die Sommerferien irgendwann vor der Türe stehen und viele Pflanzen oder die Erntezeit von manchen Pflanzen natürlich dann im August, im September auch ist. Daher ist es immer ganz gut, wenn man Pflanzen auswählt, die in der Schulzeit noch geerntet werden können und dann auch verarbeitet werden können.
Welche wären das denn zum Beispiel?
Wir haben das letzte Mal Tomaten genommen, Dann Erdbeerpflanzen, wir haben Schnittlauch angebaut, Kohlrabi, Radieschen, Paprika war dabei, Gurke war auch dabei. Ja,
glaube, das war's. Und welche sind am besten angekommen?
Die Gurke tatsächlich.
Tatsächlich?
Ja. Und natürlich die Erdbeeren, die haben es nicht mal mehr zurück ins Schulhaus geschafft. Die wurden dann gleich im Pausenhof beim Ernten genascht.
Okay, also da gab es auch kein Teilen mit anderen, die nicht dabei waren oder sowas.
Bei den Erdbeeren nein, aber sonst haben wir in der Schule immer ein gemeinsames, gesundes Frühstück. Und da können die Produkte natürlich auch super verwendet werden. Also Butterbrote mit Schnittlauch drauf oder dann die Gurkenscheiben dazu. Und dann haben nicht nur die Kinder von der Schulgarten AG was davon, sondern die anderen Kinder auch.
Was rätst du denn Schulen, die jetzt noch keinen Schulgarten haben zum Beispiel, aber theoretisch die Möglichkeit dazu, einen einzurichten? Weil es braucht ja vielleicht auch gar nicht so viel Platz. Wie viel Arbeit ist es denn, also ganz konkret in Zeit, und braucht man da eine extra Person, eine extra Lehrkraft, die das macht, oder kann man das vielleicht auch aufteilen, und inwiefern können Schulgärten natürlich auch irgendwie beitragen, den Gemeinschaftssinn und die Zusammenarbeit bei Kindern zu fördern?
Also die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft fördert es auf jeden Fall. Es ist ja ein langer Prozess, der Schulgarten muss vorbereitet werden, die Beete müssen fertig gemacht werden, dann das Anpflanzen, Gießen, Ernten. Also es zieht sich ja auch, die Gruppe wächst zusammen, weil es ihr Projekt ist und sie schützen das natürlich auch. Also gerade wenn Pause ist und da andere Kinder rumlaufen, die Schulgarten-AG gehen, da passen tatsächlich auch immer auf. Nicht an die Pflanzen so nah ran, nichts abreißen. Cool. Also sie verteidigen ja eigentlich schon ihr Angebautes auch. Von den Lehrkräften her ist es von Schule zu Schule unterschiedlich. Also bei uns kümmere ich mich jetzt hauptsächlich um den Schulgarten. Man kann es aber auch zwischen mehreren Kollegen natürlich aufteilen und so die Arbeit natürlich auch ein bisschen erleichtern.
Würdest du auch sagen, eigentlich ist es kein Problem, einen Schulgarten anzulegen, weil die meiste Arbeit machen ja die Kinder?
Ich würde sagen, es ist geteilt, weil die Kinder können ja nicht einfach auf die Wiese losrennen und das Buddeln anfangen. Ein bisschen Überlegungen braucht man auch schon, aber es ist natürlich leichter, weil man viele, viele Hände hat, auch die gemeinsam helfen. Wenn ich jetzt zu Hause ein Beet fertig mache oder in der Schule mit 15 Kindern, sind wir natürlich mit mehreren Händen auch schneller fertig, ja.
Ja, okay. Also Aufruf an dieser Stelle, Ärmel hochgekrempelt und macht einen Schulgarten, oder? Das wäre auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, anfangen kann man auf jeden Fall, und selbst wenn es nur ein kleines Hochbeet ist oder 2, 3 Pflanzgefäße, die man erstmal versucht, und dann entwickelt sich das vielleicht auch zu was Größerem.
Und dafür muss man auch keine Biolehrerin sein oder so, sondern man kann ja auch einfach sich selber schlau machen. Hast du das Gefühl, dass die Kinder von dir verlangen, dass du auch immer schon alles weißt, oder findet ihr auch Sachen gemeinsam raus?
Oh, wir finden auch tatsächlich einiges gemeinsam raus. Wir haben im letzten Jahr die Pflanztröge wieder vom Unkraut befreit, und dann war, ja, wie sagt man, ein kleiner Ableger von dem Baum ist da gewachsen, und dann wollten die Kinder auch gleich wissen, was ist denn das? Und dann haben wir auch erstmal das Internet befragt und wollten rausfinden, was könnte denn da wachsen? Und ein Kind fand das so toll, dass er diese Pflanze eingepackt hat und gesagt hat, die nehme ich mit nach Hause, und die wird bei uns zu Hause dann im Garten einen Platz bekommen.
Ach, klasse. Ja, schön. Sowas ist natürlich immer toll. Ich erinnere mich noch, dass ich als Schüler immer dann fand, dass es besonders spannend wird, wenn die Lehrer auch an ihre Grenzen gekommen sind und man gemeinsam weiter geforscht hat, sozusagen. Das ist ja auch eine tolle Möglichkeit, gemeinsam zu entdecken, und gibt den Kindern ja vielleicht auch nochmal so das Gefühl, boah, ich bin da auch ganz vorne mit dabei. Voll schön. Für alle, die jetzt vielleicht zu Hause sagen, ja Mensch, ich habe auch Kinder. Hast du spezielle Tipps für unsere ZuhörerInnen, die das gerne machen wollen, die anfangen wollen zu gärtnern mit ihren Kindern? Wie können sie das zu einem gemeinsamen Familienerlebnis machen, und vielleicht auch ganz konkret, mit welcher Pflanze sollten sie anfangen?
Ja, also ich würde als Tipp geben, die Kids auf jeden Fall mit rausnehmen, fragen, möchtest du mir helfen? Ich möchte da was anpflanzen, ich brauche dich. Und vor allen Dingen auch die Kinder selber tätig werden lassen. Also nicht nur, komm mit, schau zu, ich pflanze da was, sondern kannst du das Loch ein bisschen größer machen? Kannst du mal Wasser holen? Und komm, wir setzen die Pflanze gemeinsam rein. Natürlich geht auch hier vielleicht mal das ein oder andere kaputt. Aber so die eigene Erfahrung, das lockt die Kinder natürlich, dass sie da gern mitmachen möchten. Und ich weiß noch, ja, bei meinen Mädels war es, glaube ich, eine Erbsenpflanze. Die erste Pflanze, die sie da im Kindergarten, haben sie die in einem Topf vorgezogen, und die haben sie mit nach Hause gebracht. Und die musste natürlich bei uns dann ins Hochbeet rein.
So wie bei dem anderen Jungen die Pflanze, die sich da in dem Trog bildet hatte.
Genau, ja.
Ungefähr. Wie schön. Ja, vielleicht ist es genau das. Sobald die so eine Verbindung dazu bekommen, dann sind sie Feuer und Flamme. Jetzt passiert es ja wirklich, hast du auch schon erwähnt, dass Kinder mal was nicht richtig machen. Und wir Erwachsene sind ja ganz gerne dann unzufrieden oder auch sauer. Und es rutscht uns sowas raus wie, was hast du denn da wieder gemacht? Wie sollte man denn damit umgehen? Vor allen Dingen, wenn es einem rausgerutscht ist.
Ja, passiert. Ist uns auch schon passiert. Wir hatten vor ein paar Jahren ganz viel grüne Erdbeeren an den Erdbeerpflanzen hängen. Und unsere Mädels waren noch sehr, sehr klein und haben dann angefangen, die grünen Beeren abzuzupfen und in die Wiese zu werfen. Natürlich waren wir ein bisschen sauer, haben aber dann Mädels nochmal erklärt, wir wollen die ja auch essen und grün können wir es ja nicht essen. Und deswegen wäre es schon gut, wenn die dranbleiben, bis sie auch rot werden. Kam tatsächlich im Jahr drauf nicht mehr vor. Also das gemeinsame drüber reden hilft.
Und wenn sie dann vielleicht die roten Beeren auch mal probiert haben und gemerkt haben, dass die ja viel besser sind als die grünen. Ja, finde ich nicht verkehrt. Was sind denn deine liebsten Garten-Gadgets oder Geräte, auf die du nicht verzichten möchtest bei dem, was du da machst?
Ja, also ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass unser Hochbeet leider etwas hochgeraten ist. Daher ist mein Hocker, auf den ich draufsteige, unverzichtbar. Es ist auch kein Wunderteil, es ist einfach ein Plastikhocker, den ich brauche, um hochzukommen. Dann bin ich ein absoluter Handschuhgärtner-Fan, also ohne Handschuhe buddel ich tatsächlich wenig rum, sondern ja, brauche immer meine Arbeitshandschuhe dafür. Ich bin ein großer Fan vom Rasenroboter tatsächlich auch. Ich finde es auch entspannend tatsächlich auf der Terrasse zu sitzen, dem zuzuschauen, wie er seine Kreis zieht, ob er hohe Stellen im Gras erwischt oder dran vorbeifährt. Und eine Besonderheit in unserem Garten ist auch ein Springbrunnen, den wir uns gebaut haben. Und zwar aus den Terrassenplatten kommen drei Düsen raus und da plätschert dann das Wasser auf Bodenhöhe. Also das haben wir mal gesehen und hat uns so gut gefallen, dass wir da mit Eigenkonstruktion versucht haben, das nachzubauen.
Wow, das klingt super spannend und ist für die Kids wahrscheinlich im Sommer auch cool, da irgendwie drin rumzuspringen oder so. Kann man das dann?
Genau, barfuß drin rumlaufen ist super, dann mit Eimern und Spritzpistolen und Schaufeln wird da das Wasser gemanscht.
Ja, das klingt fantastisch. Hätte ich, glaube ich, auch Spaß dran gehabt früher. Wie ist es denn mit Herausforderungen? Gibt es Sachen, die mal nicht geklappt haben oder was sagst du, macht es mir manchmal schwer bei der Pflege des Gartens?
Ja, also ich bin ein Fan von einem sehr ordentlichen Garten und ich glaube, das ist typisch deutsch, dass das alles schön geschnitten sein muss und gepflegt auch aussieht. Und da ist es manchmal gar nicht so leicht, wenn die Nachbargärten dann trotzdem Sträucher haben, die über den Zaun wachsen, die nicht geschnitten werden, die im Herbst das Laub verlieren, das dann bei uns liegt. Da ärgert man sich dann doch das ein oder andere Mal, dass in seinem Beet jetzt wieder alles voll liegt.
Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Du als Pädagogin, wie gehst du denn dann da mit deinen Nachbarn um?
Ja, ich räume die Blätter auf und ärgere mich für mich selbst.
Ah, okay, alles klar. Ich dachte, ihr hättet dann vielleicht so tiefgründige Gespräche.
Nein.
Vordringst. Nein, okay, alles klar. Es wäre ja spannend gewesen. Aber gut, okay, also manchmal hilft es auch einfach nur Augen zu und durch. Da muss man es
genau, halt machen. Genau, ja.
Es ist ja auch ein bisschen einfach Garten oder Natur, da gehört das eben auch mit dazu, dass sie manchmal nicht ganz so ordentlich ist.
Ja.
Wenn du jetzt ein Gartengerät selber wärst, tiefenpsychologische Frage, was wärst du für eins?
Also ich würde spontan sagen, eine Akku-Rasenschere, bei der man auch so ein Schwert aufsetzen kann. Die ist super vielseitig. Und ich nutze sie selbst auch gerne. Sie kann für die Wiese genutzt werden, für sämtliche Sträucher, Hecken. Und durch diesen Akku ist man halt an keinen Strom, keine Stecker gebunden. Und ich kann ins Gebüsch reinsteigen und gleich loslegen.
Und wenn der Akku leer ist, dann muss man sich auch mal wieder aufladen. Und das ist ja auch in Ordnung.
Genau, da gibt es dann die verdiente Pause.
Ja, sehr schön. Eine gute Idee. Eine Akku-Rasenschere. Das habe ich noch nicht gehört. Finde ich ein sehr schönes Bild. Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann?
Da das mit der Farbe ein bisschen zusammenhängt, würde ich da auf eine Harlekinweide setzen. Die blüht eine Phase lang so zart rosa. Und rosa ist einfach meine Farbe, unsere Farbe. Mit zwei Zwillingsmädchen ist man natürlich hier auch sehr ins Rosa und Pinke im Haus. Und ich glaube, da passt die Pflanze ganz gut dazu.
Klingt auf jeden Fall toll und ist ja auch eine schöne Pflanze. Harlekinweide, toll. Und ist das auch deine Lieblingspflanze gleichzeitig oder hast du noch eine andere, wo du sagst, boah, die liebe ich einfach?
Ich mag eigentlich alles, was schön blüht und schöne große Blüten hat. Also Magnolie finde ich auch super schön. Die Schneeballhortensie gefällt mir richtig gut. Und ja, Sonnenblumen pflanze ich auch ganz gern an.
Wow, das klingt alles erstens wunderschön, aber zweitens auch ganz schön viel. Ne? Also ich meine, Mutter von Zwillingen, du arbeitest als Lehrerin, du machst noch deinen Blog, du machst Instagram. Wie schaffst du das alles, beziehungsweise wie passt dein Garten in deine tägliche Routine? Wie kriegst du das alles hin?
Ja, also im Sommer muss ich sagen, wir leben viel im Garten außen. Also es geht nach der Schule mit dem Mittagessen schon los. Ich nehme auch mal einen Stapel Hefte zum Korrigieren mit raus auf die Terrasse. Zwischendrin wird dann mal durch den Garten gelaufen, da wird mal das gerichtet oder dort was abgezupft. Also so nebenbei eigentlich. Und ich nehme mir auch gerne im Sommer die Zeit für den Garten. Im Winter ist es ja dann eh wieder was anderes, da kann man dann seinen Fokus anders legen. Aber so im Sommer, es geht auch recht lang abends immer bei uns, also bis es dunkel wird, sind wir da im Garten zu finden.
Das heißt, du baust es quasi immer mit in dein Leben ein. Hat der Garten dann für dich auch, wo wir gerade eben bei Akku aufladen waren, so eine Auflade- und Erholungsfunktion, obwohl es Arbeit ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ein Wohlfühlort mit verschiedenen Möglichkeiten, auch wo man sich mal zurückziehen kann bei uns. Ganz wichtig. Also ohne Garten könnte ich es mir tatsächlich gar nicht mehr vorstellen. Und ich muss auch sagen, wenn wir zum Beispiel im Sommerferien im Urlaub sind und nach Hause kommen, der erste Weg geht für mich in den Garten. Also Koffer abstellen, Terrassentüre auf, rumlaufen. Was ist gewachsen? Was ist kaputt gegangen? Wie hat sich alles entwickelt? Noch bevor ich mich um die dreckige Wäsche kümmere, wird einmal der Garten inspiziert.
Das klingt fantastisch. Jetzt haben wir ganz viele positive Aspekte von Garten und Pflanzen gehört. Und ich habe aber eine Pädagogin vor mir und deswegen kann ich natürlich nicht umhin, als auch vielleicht nochmal die komplizierte Situation, die sich ergeben kann, anzusprechen. Wenn ich zum Beispiel als Paar Pflanzen gemeinsam habe, kann ja auch in der Wohnung sein, muss ja gar nicht im Garten, aber theoretisch auch im Garten. Da gibt's ja ganz häufig Missverständnisse. Also ich dachte, du kümmerst dich drum, hast du denn nicht gegossen, wenn man aus dem Urlaub kommt und da ist wieder was trocken? Oder einer hat zu viel gegossen, da gab's dann Fehler, ist irgendwas schiefgegangen. Wie können Paare sich arrangieren mit Garten? Hast du da einen Tipp?
Ich glaube, so einen richtig guten Tipp habe ich nicht, weil es bei uns zu Hause ziemlich einfach ist. Also bis auf den Rasen, den mein Mann übernimmt, habe ich tatsächlich die Aufgabe für alles Grüne im Haus und außerhalb vom Haus. Und ja, vielleicht bei Paaren, bei denen es gar nicht funktioniert, durch Absprachen, vielleicht einfach irgendwie tatsächlich einen Plan aufstellen, wer für welche Aufgabe zuständig ist und auch in welcher Zeit, an welchem Tag. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
Ja, vielleicht ja. Vielleicht ist es aber auch eine fiese Frage und einer hat einfach Lust darauf und der oder die andere nicht. Das kann ja auch theoretisch sein. Aber ich finde grundsätzlich den Gedanken, dass was für Kinder gut sein kann, kann für Erwachsene auch gut sein, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt. Also würdest du sagen, dass ein Garten auch, weiß nicht, Zusammenhalt schaffen kann, auch unter Erwachsenen?
Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch ein gemeinsames Projekt. Man arbeitet, hat ein Ziel zum Schluss, über das man sich auch gemeinsam freuen kann. Also egal, ob es jetzt in einer Familie ist oder ob man jetzt irgendwie einen Schrebergarten mit mehreren Personen teilt, man zieht an einen Strang und möchte ja auch zum Schluss ein schönes Ergebnis haben.
Das stimmt. Und im Grunde ist es da egal, ob es um Kinder oder um Erwachsene geht, finde ich auch. Ich wollte noch einmal zurück zum Schulgarten. Eins ist mir nämlich noch eingefallen. Was sind die schönsten, süßesten, lustigsten Geschichten, die euch da bisher so passiert sind? Denn in so einem Garten passiert ja eigentlich immer eine Menge.
Ja, also wir arbeiten ganz viel in der Erde natürlich. Es geht los mit dem Beete herrichten und da kommen auch die ein oder anderen Tierchen zum Vorschein, die in der Erde da stecken. Und bei den Kindern ist es eigentlich ganz interessant. Da ist kein Ekel da, irgendwie ein Käfer, ein Wurm. Im Gegenteil, das Tier wird auf die Hand genommen, wird rumgetragen, alle wollen es anschauen, streicheln. Man muss als Lehrer manchmal sogar diesen Regenwurm dann retten und zurück in die Erde bringen. Dann werden natürlich auch vertrocknete Pflanzen entsorgt in der Biotonne. Das Highlight ist auch immer, wer muss die Biotonne holen und an den Schulgarten ranschieben. Beliebtes Thema. Da sind die Kinder natürlich nicht so dabei, wie wenn es um kleine Tiere geht.
Das finden sie nicht so toll, weil die so schwer ist und anstrengend und vielleicht ein bisschen riecht?
Genau, weil sie noch riecht von den Essensresten aus den letzten Pausen. Mhm. Unbeliebt, ja.
Okay, wird das dann als Strafe vergeben oder einfach jeder muss es mal machen?
Ich frage tatsächlich auch immer, wer möchte es denn holen? Die steht nämlich in einem Pausenhof weiter und es finden sich auch immer Kinder, die jetzt da sagen, ach, dann muss ich hier vielleicht nicht die Erde schaufeln, sondern dann gehe ich mal eine Runde spazieren und hole die Biotonne.
Okay, und ich muss die Frage stellen, natürlich wurden schon Tiere entführt und dann mit in den Unterricht in die nächste Stunde genommen?
Bisher noch nicht vom Schulgarten. Kann natürlich in der Pause immer wieder passieren, dass Kinder da ein Tierchen finden und mitnehmen. Aber wir Lehrer wissen, dass ein Tier den Unterricht crashen kann. Also wenn durchs offene Fenster im Sommer eine Wespe reinfliegt, eine Fliege reinfliegt, Mathe, Deutsch, ist es plötzlich uninteressant, weil nur noch alle Augen auf das Tier gehen, bis man es dann wieder geschafft hat, aus dem Zimmer rauszubringen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Sag mal, da fällt mir gerade ein, wie ist es denn eigentlich fächerübergreifend? Also kann so ein Schulgarten auch bei Mathe helfen zum Beispiel? Habt ihr das schon mal überlegt? Vielleicht ist es ja auch eine neue Idee, die ich gerade habe.
Ja, ich denke, man kann es in alle Fächer mit einbeziehen. Also sowohl in Mathe, Deutsch, mit vielleicht Sachtexte zu Pflanzen, Steckbriefe zu den Pflanzen schreiben, als auch in Kunst, Blätterdruck im Herbst vielleicht mit bunten Blättern machen. Handarbeit wäre auch möglich, indem man Holzspießer für den Schulgarten entwirft mit den Namen drauf von den Pflanzen, von dem Gemüse. Also ein Thema, das eigentlich in vielen Fächern vorstellbar ist.
Das finde ich, aber das finde ich, macht es für mich so richtig rund. In dem Sinne kann ja auch nur jede Lehrerin und jeder Lehrer Interesse dran haben, dass es so einen Schulgarten gibt. Außer vielleicht noch, dass die Kinder natürlich kleine Dreckspatzen sind, wenn sie dann aus der Garten-AG oder aus dem Schulgartenunterricht kommen. Wie ist es denn damit?
Ja, als Tipp, am besten in die letzte Stunde vom Schultag legen. Dann gehen die Kinder nämlich gleich nach Hause und man hat die ganze Erde nicht im Schulhaus.
Dann haben die Eltern das Problem. Das ist genau. Auch nicht schlecht. Finde ich gar nicht so verkehrt. Klasse. Das finde ich einfach ganz, ganz viele tolle Impulse. Was ist denn dein Traum oder deine Zukunftsvorstellung für deinen persönlichen Garten, wenn du dir was wünschen könntest? Was wär's?
Ja, unser Wunsch seit ein, zwei Jahren ist tatsächlich ein Pool, eine Schwimmmöglichkeit im Garten. Wir haben schon viel gelegt und probiert, wo wir es denn hinsetzen könnten im Garten, aber so endgültig den Schritt, wir heben da ein Becken aus und fangen an, haben wir noch nicht gemacht. Das ist natürlich auch mit viel Geld verbunden und viel Arbeit und Pflege. So ein Pool, das das ganze Jahr im Garten ist. Aber ja, das wäre tatsächlich ein Traum von uns.
Verstehe ich total. Ein Pool klingt immer fantastisch und auf der anderen Seite ist es halt wahnsinnig viel zu tun. Wie ist es denn mit dem Schulgarten? Hast du da auch Pläne oder Wünsche für die nächsten Jahre?
Ja, also tatsächlich wäre eine Vergrößerung ganz schön. Also wir haben aktuell ein Hochbeet und fünf Pflanzgefäße, die wir da begärtnern. Es ist jetzt nicht sehr viel, aber wir sind jetzt auch eine kleine Schule und haben jetzt versucht, den doch sehr wilden Schulgarten wieder ein bisschen in Form zu bekommen. Und da könnte ich mir durchaus noch ein Beet am Boden vorstellen oder vielleicht auch mal ein paar Obststräucher, die wir da anpflanzen könnten.
Klingt sehr, sehr gut. Ich finde generell, die Idee klingt ganz, ganz gut. Und ich würde unseren Podcast und meine Learnings, die ich daraus gezogen habe aus unserem Gespräch, nochmal zusammenfassen. Und du kannst mir ja mal sagen, ob ich da so halbwegs alles mit reinbekommen habe. Okay? Gut. Also, wenn es darum geht, mit Kindern zu gärtnern, dann sollte man vor allen Dingen darauf achten, dass im Garten trotzdem auch Platz für Spielzeug ist. Also jetzt nicht im Schulgarten, sondern zu Hause, sodass die Kinder ihren Raum haben. Vielleicht ja auch, widersprich mir, damit es da keine Konkurrenz gibt sozusagen, ne, dass die Kinder jetzt plötzlich das Gärtnern doof finden, weil sie keinen Platz mehr zum Spielen haben, oder?
Ja, am besten die Möglichkeit für beides.
Genau, okay. Dann kinderfreundliche Beete, das heißt vor allen Dingen, wenn es Hochbeete sind, dann sollten sie nicht zu hoch sein oder es sollte einen Hocker geben. Finde ich übrigens ganz schön, dass es bei euch so eine Mischung ist, dass du auch einen Hocker brauchst und ihr dann quasi auf Augenhöhe seid damit. Und dann kinderfreundliche Ausrüstung haben, beziehungsweise Ausrüstung auch für Kinder anschaffen, sodass die da ebenfalls sich gut versorgt fühlen und mit vollem Enthusiasmus reinstarten können. Bei Pflanzen darauf achten, dass man vielleicht welche nimmt, die so eine Gelinggarantie haben, dass nicht direkt was schief geht und irgendwie eine Enttäuschung mit dabei ist. Gemüse, Obst, kleine Snacks, alles was schnell fertig ist. Ich habe mir Erdbeeren aufgeschrieben, Kartoffeln aber auch. Und es könnte auch eine Erbsenpflanze sein, die große Gartenliebe bei den Kindern auslöst, aber dann auch alles rundrum, also sowas wie Steine bemalen oder kleine Piekser machen mit Schildern für die Beete oder sowas, das sind ja alles Bastelarbeiten, die Kindern auch automatisch Spaß machen, oder?
Genau, das Basteln, also gerade bei meinen Mädels kann ich da aus Erfahrung sprechen, die basteln auch aus den Gartenabfällen, die ich abschneide, noch was, und da ist jeder Grashalm plötzlich der Zauberstab. Also die sind da unheimlich kreativ und die auch ruhig mal da drin wühlen lassen. Und wenn der Gartensack voll ist und sie wollen da noch mal rein, ja, dann dürfen sie das auch.
Dann muss man hinterher halt noch mal aufräumen. Ist nicht so schlimm. Genau. Und wenn man Kinder dazu bewegen will, mitzumachen, einfach vormachen, die Kids mit rausnehmen und sie dann selber machen lassen. Und dann entwickeln die schon ihren Spaß und ihr Glücksgefühl dabei. Habe ich das auch richtig?
Genau, das Wichtigste ist, selbst mitmachen, nicht nur zuschauen, weil die wollen einfach aktiv werden.
So, und dann macht sich das im Grunde genommen alles von alleine. Und an alle Schulen vielleicht auch nochmal der Aufruf an dieser Stelle, macht es doch einfach. So ein Garten ist gar nicht so anstrengend, die Kinder helfen ja schließlich auch mit und vor allen Dingen können sie ganz, ganz viel dabei lernen und auch in jedem Fach im Grunde dabei lernen.
Genau, und da vielleicht noch ein kleiner Tipp von mir, das habe ich auch vor 2 Jahren gemacht. Wir haben die Beete und den Schulgarten auf Vordermann gebracht und dann hatten wir natürlich nicht sehr viele Pflanzen. Dann gab es einen kleinen Aufruf an die Eltern, wer hat Pflanzen vorgezogen, wer hat irgendwas übrig, und tatsächlich kamen ganz, ganz viele Pflanzen zurück. Also man muss nicht mal selber da was einkaufen gehen, sondern durch Spenden der Eltern, die vielleicht da irgendwie eine Pflanze zu viel haben oder sagen, ich kaufe jetzt was für den Schulgarten, bekommt man da super viel zusammen.
Wow, ja klar, das ist natürlich auch eine klasse Idee. Und die Kids, gerade in urbanen, städtischen Gebieten, lernen die Natur viel besser kennen, wenn sie selber wachsen sehen und dann auch in der Hand halten. Tomaten, Gurken, habe ich gar nicht erwähnt, sind natürlich auch ein Stichwort, wachsen schnell und sind dann natürlich auch schnell genießbar. Und man kann ja theoretisch dann auch ein großes Fest machen.
Ja, natürlich. Schulgartenfest, man kann die Kinder da picknicken lassen, die Produkte mitessen, man kann auch Fotos machen davon, die Eltern teilhaben lassen. Was haben wir gemacht? Wie war die Entwicklung vorher, hinterher? Was waren unsere Ergebnisse? Also es ist spannend für die ganze Schulfamilie auch.
Und mit Picknick hast du jetzt gerade nochmal eine völlig neue Tür für mich geöffnet. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Einmal im Monat Schulgarten-Picknick klingt ja auch nach so einem Community-Event, wo man sich dann gegenseitig noch ein bisschen besser kennenlernen könnte.
Ja, klingt gut. Sollte man mal einführen.
Ja. Ich finde, da gibt es nichts hinzuzufügen, es sei denn, dir fällt jetzt noch was ganz Dringendes ein, was du allen raten möchtest.
Einfach loslegen. Handschuhe nehmen, Schaufel nehmen, umgraben, ein Stück Wiese findet sich bestimmt in jedem Pausenhof und einfach ausprobieren.
Carina, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses sehr spannende, aber vor allen Dingen auch inspirierende Gespräch. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dass ein paar Lehrerinnen oder Eltern zugehört haben und jetzt anfangen, mit ihren Kindern oder Schulkindern gemeinsam zu gärtnern. Das wäre ganz, ganz toll. Ich danke dir sehr. Und wenn euch das auch allen so gut gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung für diesen Podcast oder einen Kommentar und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und dann hören wir uns hier wieder bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Danke dir, Carina.
Gerne.